Okay, ich möchte mit euch Kapitel 8 anschauen, Daniel Kapitel 8, und ich schätze mal, wir werden den ganzen Vormittag brauchen, wir werden uns da die Zeit nehmen und in einem ersten Abschnitt jetzt bis zur Pause haben wir einiges mit der Geschichte zu tun, da kommen wir nicht umhin, also Kapitel 8, da ist einfach Geschichte mit drin. Und da möchte ich euch ein bisschen einen Überblick geben, dass wir da ein bisschen eine Idee haben, was alles damit zusammenhängt. Und nachher in einem zweiten Teil können wir dann noch ein bisschen hineinstechen. Ihr habt auf euren Zetteln auch den Überblick über das Kapitel. Die Verse 1 und 2 sind Einleitung, dann wird der wieder beschrieben, der Ziegenbock. Und dann das kleine Horn, die Verse 9 bis 12. Und dann hat es dazwischen ein Engelsgespräch, wo es um Zeiten geht, eine Zeitankündigung. Und dann erklärt der Engel Gabriel noch einige Sachen, was das alles bedeutet. Und dann gibt es noch eine Abschlussbemerkung. Zweite Vision von Daniel wird wieder direkt von Daniel berichtet, so wie die erste schon. Das heißt, er ist wieder der, der diesen Bericht verantwortet, und es ist etwas wieder, nochmal einfach zur Auffrischung, etwas, was Gott dem Daniel direkt gibt. Das ist jetzt wieder nicht für die Völkerwelt, für irgendwelche Leute, sondern es ist für Daniel und für sein Volk. Da kündigt Gott etwas ganz Wichtiges an, seinen Kindern, seinem Volk hat er was mitzuteilen. Und das ist so einfach auch der Grundtenor, den ich hinter all das legen muss. Ja, es gibt manche, die sind dann immer so wütend, ja, und wann ist der nächste Krieg und wann fließt das nächste Blut? Das wollen diese Stellen gar nicht so, sondern es ist immer eine Vorbereitung Gottes für uns Menschen, wo Gott sagt, pass auf, da werden Dinge passieren, sei vorbereitet. Das ist auch eines der Hauptthemen in den Endzeitreden Jesu, also Kapitel 24 und 25 von Matthäus. Und was er da rundherum an Gleichnissen erzählt, da geht es immer ums Bereitsein. Er sagt, pass auf, sei wachsam. Das ist so ein Grundtenor, der dahinter liegt. Ja. Ab hier, Kapitel 8, ist Daniel wieder in Hebräisch verfasst. Wieso, wissen wir nicht genau. Wir haben es jetzt einfach einmal so zu nehmen. Wichtiger allerdings ist eben das, was der Daniel berichtet. Ich finde es immer so interessant, wie man sich den Kopf zerbrechen kann über alle möglichen Sachen, die nicht dastehen. Ist ja spannend. Ne? Also man hat dann unglaubliche Theorien und denkt, ja, es ist ja gut, aber vielleicht was gescheiter, man zerbricht sich den Kopf über das, was da steht. Das ist ja so. Vor allem, wenn ihr das Kapitel gelesen habt und sagt, ich verstehe eigentlich nur Bahnhof, dann seid in guter Gesellschaft, schaut mal Kapitel 8, Vers 27. Und ich, Daniel, war erschöpft und eine Zeit lang war ich krank, dann aber erhob ich mich und kam den Pflichten beim König nach und ich war bestürzt über die Erscheinung und ich verstand sie nicht. Also der Daniel hat die ganzen Sachen auch nicht so kapiert, gell? Der hat auch seine Zeit gebraucht. Gut. Uns wird gesagt, dass diese Vision irgendwie mit der ersten zusammenhängt. Daniel checkt es aber noch nicht so ganz. 2 Jahre nach der ersten Vision bekommt er diese zu sehen und die ist nicht so umfassend wie die erste. Die erste, da hatten wir diese 4 Viecher, wo du merkst, es geht dann irgendwie bis hin zum Gericht Gottes. Und die hier ist viel enger gefasst. Nochmal zur Erinnerung, das 4. Viech, das so beschrieben worden ist, das ist so anders, weil sich dieses Viech dieses System gegen Gott erhebt und die Kinder Gottes angreift. Das war vorher nicht so der Fall. Ja. Da wird es dann massiv. Die zweite Vision hier, die ist enger gefasst und Gott spricht zu Daniel über die Zeit vom Perserreich bis hin zu Antiochus Epiphanes dem Vierten. Wieso dass das der ist, erkläre ich euch nachher noch. Nehmt es jetzt einfach einmal so, ich erkläre es dann eh noch. Und das ist etwa bis 164 vor Christus. Also die Vision, die geht jetzt von der Zeit Daniels vom Perserreich bis genau oder bis ungefähr in die Mitte der Zeit, wo wir zwischen den beiden Testamenten ein schwarzes Loch haben. Da wird uns nichts berichtet in der Bibel, in den Apokryphen sehr wohl, aber da kommen wir noch drauf. Ja. So, das heißt, es geht da irgendwo bis 164 vor Christus. Wem das ein Begriff ist, das sage ich gleich dazu, das hat irgendwas mit den Makkabäer zu tun. Okay, das kommt dann noch. Wir können heute eigentlich nur staunen über die Treffsicherheit und die Genauigkeit, die da kommt. Und genau das ist das Problem, das viele Theologen mit dieser Vision haben oder mit dem zweiten Teil von Daniel, weil es eben so genau kommt und gekommen ist. Und da heißt es dann, das geht eigentlich gar nicht. Man kann nicht vorhersagen, so genau, das muss nachher geschrieben worden sein oder was auch immer. Und es ist schon erstaunlich, was da alles kommt. Ehrlich gesagt mag ich gar nicht groß drüber streiten, weder für noch wieder. Ich nehme es jetzt halt einfach einmal so, wie es da steht und so lassen wir es einmal stehen und wir werden sehen, was Gott da alles mitzuteilen hat. In Vers 26, da taucht noch etwas auf, das sage ich auch gleich vorne weg. Dem Daniel wird aufgetragen, du aber halte die Schauung geheim, denn sie gilt fernen Tagen. Das klingt fast so, als dürfte der Daniel hier nichts sagen oder erzählen über die Vision, die er da hat. Ja? Du musst es geheim halten, das ist jetzt ein Geheimnis nur für dich. Okay? Klingt zunächst einmal so. Hat wer eine andere Übersetzung? Steht bei irgendwem was anders? Ja? Babsi, ja? Aha. Okay, verwahren? Bei dir auch, Susi? Ja, okay. Das ist interessant. Der Begriff, der hier nämlich gebraucht wird, der hängt im Hebräischen, also der hebräische Begriff, okay, nochmal. Okay. Der hebräische Begriff hängt mit dem assyrischen Wort für Vorratshaus und Speicher zusammen. Und das bedeutet, man soll etwas eben verwahren oder wie in einen Speicher tun und dort aufbewahren. Das war vielleicht das Wort, mit dem wir was anfangen können. Gemeint ist nicht, du darfst auf keinen Fall drüber reden, sondern gemeint ist, das gilt, also das trifft jetzt noch nicht ein, das wird erst kommen. Darum stell sicher, dass dann das noch vorhanden ist. Du musst es so aufbewahren, dass es dann, wenn es wichtig ist, dann, wenn das eintrifft, noch irgendwo vorhanden ist. Ja. Konservieren, in Safe einlegen, irgendwo so sicherstellen, dass das auf keinen Fall verloren geht. Ja. Das ist gemeint damit. Mit diesem, manchmal steht da auch versiegeln oder irgend sowas. Ne. Du musst es für die Zukunft sichern. Weil es eben in der Zukunft erst gilt, diese Vision. Wahrscheinlich kommt man übersetzen, bewahre diese Vision sorgfältig auf für die Zukunft. Das war eine Übersetzung für uns, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist damit. Ja? Okay? Gut. In Kapitel 7 schon ist gestanden, dass Daniel das aufschreibt, was ihm wichtig erscheint und was er auf keinen Fall vergessen will. Und das passiert hier auch. Ja? Am Anfang, er schreibt wieder auf, was wichtig ist und notiert sich das. Und jetzt kann ich fragen, ich habe euch vorher gesagt, es geht bis zur Zeit vom Antiochus Epiphanes. Und wieso ist diese Zeit so wichtig? Warum es der Antiochus ist, nochmal, ich werde es euch gleich noch erklären, aber wieso ist der Antiochus so eine spezielle Figur? Der Antiochus startet, ist ein Syrerkönig und startet die schwerste Judenverfolgung der vorchristlichen Epoche. Also er ist der Erste, der ganz brutal drüber fährt, über Israel. Und Israels Überlebenschancen hingen an einem seidenen Faden. Was er alles aufgeführt hat, sage ich euch dann nur. Aber interessant ist, dass gewisse Muster, die er das erste Mal tut, in der Geschichte immer wieder zu finden sein werden. Und deswegen ist er auch so eine Art, oder ich habe es hier so formuliert, er trägt die Züge des Antichristus. Ja, das ist so etwas Antigöttliches, dass das immer wieder mal durchscheint. Und du merkst, das sind Züge, die immer wieder kommen. Ja. Alle späteren Prophetien über die Endzeit oder über den Antichristen greifen auf dieses 8. Kapitel irgendwie zurück. Ja. Weil da schon was angedeutet wurde, was dann wieder kommen wird. Auch in der Offenbarung wird darauf Bezug genommen. Jesus greift darauf zurück in Matthäus 24 bis 26, eben in dieser Endzeitrede. Es ist ganz massiv die Rede von Leid und Verfolgung des Volkes Gottes. Das Leid wird vorhergesagt, aber auch Hilfe fürs Überleben gegeben. Es wird nicht nur gesagt, es wird dann ganz eng, sondern es wird ihnen auch Hilfen fürs Überleben gegeben. Und deswegen muss der Daniel sicherstellen, dass das, was er hier von Gott gesagt kriegt, dann noch vorhanden ist. Er muss es für die Zeit aufbewahren. Das ist also eine Vorbereitung Gottes, oder Gott bereitet seine Kinder auf diese Zeit vor. Auf schweres Leid, und dank dieser Vorbereitung konnte das Volk die syrische Verfolgung auch bewältigen. Aber es ist nicht nur, dass Israel damals, oder Judäa, um es genauer zu sagen, also das Südreich, der Überrest, der da noch war, damals von dem gezehrt hat. Interessanterweise sind Christen weltweit, die gewaltig unter Druck kommen, auch immer mit diesen Stellen irgendwie getröstet und wissen, das und das müssen wir tun, damit wir über die Runden kommen. Ja. Da, wo Leid und Verfolgung über, ich nenne es jetzt einfach mal, das Volk des Neuen Bundes hereinbricht, gelten diese Dinge genauso. Das heißt, es sind ganz zentrale Stellen auch in der Bibel. Ja. Spannend ist, dass in allen vier Visionen, also Kapitel 7 bis 12, in allen vier Visionen Daniels, ist das Leiden der Kinder Gottes ein Thema und es ist ein verbindendes Glied. Das kommt überall vor. Und mit diesen Leidensankündigungen sind immer auch Fristen und Zeitangaben verbunden. Es ist nie so, dass es das heißt, das wird ewig dauern und es hört nie auf. Ne? Da kannst du gleich die Kugel geben, so ungefähr. Es sind eben irgendwie immer Zeiten und Fristen angegeben. Und das sind manchmal sehr kuriose Angaben, wo du sagst, oh, was tun wir jetzt damit? Ne? Wieso kann man nicht sagen 3,5 Jahre? Wieso steht da Zeit und Zeit und Zeit und eine halbe, oder nein, Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit? Ist das einfach die hebräische Art zu zählen oder was ist das? Ne? Es sind manche echt schwierig, aber egal wie man diese Angaben auslegt, so ist es eben sicher, dass Gott die Fristen festsetzt. Und er sagt, ich lasse euch nicht ewig leiden. Also im Neuen Testament heißt es dann, Gott prüft niemanden über sein Vermögen. Also Gott weiß, was jedem zuzumuten ist und er begrenzt das. Es setzt ihm ein Ende. Und das machen die schwierigen Kapitel auch in Daniel für uns irgendwo hilfreich oder tröstlich. Dass ich einfach weiß, Gott ist so, dass er nicht ewig zuschaut, nicht wegschaut, dass es ihm nicht egal ist. Okay, ein kurzer zeitlicher Überblick, weil mir fällt immer wieder auf, dass viele Schwierigkeiten haben, vor allem im Alten Testament, was gehört wohin. Das Alte Testament, so wie wir es haben, unsere Einteilung ist ja nicht chronologisch. Das ist für manche auch neu. Ja. Du hast zum Beispiel vor den Psalmen hast du Esther, Nehemia, all diese Sachen, die gehören aber in der Geschichte ganz weit nach hinten. Ja. Die ganz großen Propheten, viele dieser Propheten, die gehören eigentlich vor die, also und du denkst, wieso ist das so sortiert? Keine Ahnung, wieso dass die Septuaginta so sortiert wurde. Auf das greift unsere Einteilung zurück. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Aber es ist für uns einmal gut zu wissen, es ist nicht chronologisch. Für uns, was könnte mir ein bisschen helfen? Was ist der große Faden im Alten Testament? Schöpfung, dann geht es ein bisschen, und wer kommt so als Erster, wo du sagst, jetzt geht Gottes Geschichte mit den Menschen wieder von Neuem los? Noah, nach der Sintflut, Abraham, okay. Abraham, dann Isaac, Jakob und die 12 Söhne. Töchter hat er auch gehabt, gell? Aber die 12, aus denen dann die Stämme Israels werden. Wo landen die? Ägypten. Und dann kommt was? Wie? Nein, Moment. Zuerst kommt Mose und der Exodus. Okay? Und dann, 40 Jahre später, Landnahme, Richterzeit. Und dann kommen die Könige. Und bei den Königen ist es so, dass wir haben die Samuel-Bücher, wir haben die Könige-Bücher und wir haben die Chroniker-Bücher. Wie lang ist Israel ein gesamtes Volk unter den Königen? Welche zwei Könige regieren die? Drei eigentlich, ja, Entschuldigung. Saul, David und Salomo. Und danach ist die Sache schon geteilt. Okay? Also es ist nicht lange. Nach Salomo teilt es sich, 10 Stämme im Norden, das wird dann Israel genannt, hatten wir schon mal kurz. Und das Südreich wird Juda genannt. Das ist Juda und Benjamin. Das Nordreich, die 10 Stämme, werden 722 von den Assyrern geschluckt. Soll uns dann noch wieder begegnen. Jetzt dann, ja. Das Südreich hat ein bisschen mehr als 100 Jahre länger überlebt. Die erste Deportation mit Daniel 605 und dann 587 wurde Jerusalem von Nebukadnezar niedergewalzt. Okay? Und diese Zeit, dass Juda dann in Babel ist, nennt man das Exil, das babylonische Exil. Okay, so, und da schließt jetzt das Edikt des Kyros an. Okay, der Perserkönig Kyros sagt, okay, ihr dürft wieder nach Hause. Und das geschah 538. Und einige Erste gehen zurück. Jerusalem ist ein ziemlicher Trümmerhaufen. Und dann wird begonnen, der Tempel wieder aufzubauen. Und die Einweihung des Tempels ist dann irgendwo 516, 515, da wird er dann eingeweiht. Ein bisschen später kehrt Esra heim. Eine ganz wichtige Figur in der Geschichte Israels, der Esra. Danach ist Nehemia. Nehemia ist hoffentlich auch ein bisschen ein Begriff. Was hat der gemacht? Steht eh da, Entschuldigung, die Stadtmauern wieder aufgebaut. Bis dahin war der Tempel und ein paar Häuser, aber die Stadt war eigentlich nicht befestigt. Ja. Und der Nehemia, dem lässt es keine Ruhe. So, danach, alles was danach kommt, bis auf den Fall Jerusalems und den Herodes den Großen, den kennen wir aus dem Neuen Testament, danach haben wir, wenn du keine Apokryphen in der Bibel hast, nicht mehr viel an Geschichte. Aber was ist passiert? Die Mazedonier oder der Mazedonier Alexander der Große fährt da über die ganze Region drüber, er erobert ein Riesenreich. Das wird nachher aufgespaltet, das schauen wir uns auch noch ein bisschen an. Im Süden sind die Ptolemäer, die holen sich dann wieder ihren Machteinfluss in Judäa. Später sagen, na, die Syrer, die Seleukiden, das gefällt uns nicht, wir kommen von oben, ja, und es ist wieder das Sandwich dort, wo es knatscht. Die Seleukidenkönige und dann gibt es den Makkabäeraufstand. 63 vor Christus erobert Pompeius Jerusalem. Und dann wird Herodes, ein Halbjude, ein Edomiter, zum König der Juden gemacht. Er ist der Letzte, der diesen Titel tragen darf, bis auf etwa 60 Jahre später ein Kreuzigungsopfer wieder diesen Titel trägt. Aber Herodes trug den Titel von den Römern übertragen, König der Juden. 4 vor Christus ist dann Archelaus. Das ist für uns wichtig wieder, weil es auch in die Zeit der Geburt von Jesu reinfällt, und 70 nach Christus ist der Fall Jerusalems. Also, und da spielt jetzt diese Prophetie irgendwo hier zwischen 300 bis hierher, diese Prophetie, die zielt ziemlich genau da hinein. Okay? Gut, passt es soweit? Ja, braucht es noch wer oder habt ihr da noch Fragen? Gut, das Kapitel 8 habe ich euch schon kurz gesagt, das habt ihr auch hinten in euren Vers. So, Daniel 2 gibt uns wieder eine genaue Zeitangabe, wann er diese Vision bekam. Es ist wahrscheinlich 547 vor Christus, nimmt Bezug auf das vorgehende Kapitel, aber kurz noch zu dieser Datierung. Belsazar ist noch im Amt. Das ist der Kerl da mit der Schrift an der Wand. Ja? Und dennoch ist die Weltmacht Babylon nach dem Tod Nebukadnezars auf dem absteigenden Ast. Die zweite Supermacht in der Gegend waren die Meder. Aber 2 Jahre bevor Daniel diese Vision bekommt, besiegt Kyros, das war ein Feldherr, ein Perser, allerdings nur ein halber Perser, weil er war ein halber Meder. Der Mederkönig hat ihn nämlich gedacht, das ist ein fähiger Kerl, den setzen wir jetzt übers Militär ein. Und der hat beinhart gepusht und geputscht und hat schlicht und einfach den Mederkönig vom Thron gefegt und hat sich das ganze Reich einverleibt. Deswegen heißt es das Königreich der Meder und der Perser. Ja? Gesundheit. Kyros wird dann zum Herrscher über das Reich der Meder und Perser. Er erobert weitere Gebiete und bietet jetzt den Babyloniern die Stirn. Ja, das ist so der Emporkömmling. Und sagt so, liebe Babylonier, eure Zeit ist abgelaufen, jetzt bin ich der große Macho hier in der Gegend und werde euch angreifen. Es läuft also alles irgendwie auf einen Zweikampf hinaus. Und gerade in dieser Zeit wird dem Daniel der Blick für die Zukunft geöffnet. Und das finde ich spannend. Daniel, ihm wird auch schon das Ende des frisch emporsteigenden Weltreiches und der Supermacht der Perser angezeigt. Und das finde ich auch spannend. Noch bevor, dass die wirklich am Drücker sind, zeigt ihm Gott schon, die haben ein Ende. Die haben ein Ende. Und für mich ist es so spannend, weil, weißt du, das ganze Ringen um Macht, Prestige, Einfluss, das ist so schnelllebig. Das ist so schnelllebig und so von kurzer Dauer. Das Einzige, was bleibt, und das ist das, was in Daniel immer so als Kontrast daneben steht, das Einzige, was bleibt, ist, was sie in Gottes Hand festgemacht hat. Was zu Gottes Reich gehört. Und da wird nämlich immer gesagt, dieses Reich bleibt ewig. Dieses Reich hat kein Ende, das hört nicht auf. Es ist ganz anders. Ja. Dieses Reich wird von einem regiert, der ist der Menschensohn. Und den haben wir ja schon kennengelernt in Kapitel 7. Ja. Und er steht so ganz radikal, diametral daneben und du sagst, boah, Emporkömmlinge, was wird jetzt alles passieren? Und Gott sagt, ja, ja, die kommen schon. Aber da kommen dann die Nächsten. Und dann kommen die Übernächsten. Deswegen mach die bei mir fest und nicht da. Und du siehst es, dass im Alten Testament es oft so ist, dass die Propheten immer wieder sagen, pass auf mit politischen Bündnissen. Die reden den Königen ja immer ins Gewissen und es ist irgendwo auch verständlich, nicht? Wenn du König bist und du hast einen Haufen Kriegserklärungen auf dem Tisch liegen, dann muss ich mir überlegen, wie überlebe ich. Da muss ich mir gute Verbündete suchen und die Propheten sagen immer, vergiss die politischen Verbündeten. Das wird euch nicht helfen. Verlass dich auf Gott. Und das ist natürlich eine Riesenspannung. Und wenn dann noch ein Jeremia kommt, der sagt, packel mit denen, die vor der Tür stehen, dann kannst du dreimal raten, was mit einem Propheten passiert, der sagt, man soll zum Feind überlaufen. Okay. Aber da steht so dahinter hier auch, mach dich bei Gott fest. Vers 2 sagt, Daniel ist in Elam. Und als ich die Schauen sah, als ich sah, da befand ich mich in Shushan, in der Burg, die sich in Elam, der Provinz, befindet. So, Susa oder Shushan ist in Elam. Dieses Gebiet gehört jetzt noch zu den Babyloniern, es liegt aber östlich von Babel. Ich habe euch da Karten, sehe ich gerade. Ja. Okay. Und Elam wurde von den Assyrern unterworfen und die Assyrer haben Samariter oder die Leute aus dem Nordreich nach Elam verfrachtet. Okay? Die Assyrer von da oben, als die noch am Drücker waren, haben hier aus dem Nordreich die Leute nach Elam verfrachtet und Elamiter haben sie in das Samaria-Gebiet verfrachtet. Daher kommt dieses Mischvolk der Samariter. Aber da ist noch was. In Elam bildet sich eine jüdische Gemeinde. Wo tauchen die wieder auf? Wer weiß das? Die werden im Neuen Testament genannt. Leute aus Elam sind beim Pfingstfest in Jerusalem, die werden erwähnt. Apostelgeschichte 2. Die haben die Verbindung immer gehalten. Die haben gewusst, wir gehören eigentlich woanders hin. Ja? Leute aus der Provinz Elam. Okay. Dann, Susa ist die Hauptstadt, die alte Hauptstadt von Elam. Es gibt bis heute Ruinen dort. Und dort fand man auch einen ganz berühmten Kodex. Wer ein bisschen geschichtsbewandert ist, hat wahrscheinlich den Kodex Hammurabi schon mal gehört. Das ist eine altbabylonische Gesetzessammlung, stammt etwa aus der Zeit 2000 vor Christus. Also das Ding ist 4000 Jahre alt. Kodex Hammurabi ist sehr interessant, wenn man diese Dinge vergleicht mit biblischen Gesetzesschriften. Ja, das kann man ja machen. Man hat das entziffert und übersetzen können. Also es ist ein ganz zentraler Ort dort. In Susa spielt noch eine biblische Geschichte, zwei eigentlich. Welche? Esther, richtig. Die Geschichte von Esther, weil die Perser hatten dort ihren Königssitz. Und welche noch? Nur ganz am Anfang, danach spielt es in Jerusalem. Nehemia, richtig. Nehemia ist dort Mundschenk beim Perserkönig Artaxerxes I. Okay. Einfach so ein paar Zusammenhänge. Ne? Ist manchmal gut, wenn man weiß, wo was hingehört. Ja? Gut. Klar soweit? Fragt der Jack Sparrow auch immer. Ne? Klar soweit? Okay, zum Text. Daniel sieht einen Widder. Lesen wir das einmal. Und ich blickte auf und sah hin, ein Widder stand vor dem Kanal und er hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren lang und das eine war länger als das andere und das längere wuchs später. Ich sah, wie der Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stieß. Und kein Tier hielt ihm stand. Und da war niemand, der aus seiner Hand rettete, und er tat, was er wollte, und er tat groß. Und ich gab Acht und siehe, und dann kommt plötzlich ein Ziegenbock. So, in Vers 20 haben wir die Erklärung, wer der Widder ist. Und die Erklärung kommt vom Gabriel. Vom Engel, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Und der langhaarige Ziegenbock ist der König von Java. Da komme ich dann gleich noch drauf. Also, im Vers 20 wird erklärt, dass der Widder für Medien und Persien steht. Persien übernahm die Macht dann später von den Medern. Also das eine Horn ist größer, das wird ihm schon gesagt. Das sind zwar zwei, aber der eine wird dann stärker sein. Der Widder im Alten Testament und im Alten Orient, im Altertum bezeichnete man mit dem Tierkreiszeichen des Widders, das stand immer für Persien. Also da haben wir aus den Geschichtsbüchern einen Resonanzboden. Wir wissen, okay, der Widder, der steht für Persien. Ja? Und der Widderkopf wurde aber oft auch abgebildet als Bild für dämonische Mächte. Und im Alten Testament ist der Widder auch ein altes Bild für einen Mächtigen. Das finde ich in Hesekiel. Okay, hier haben wir ein bisschen einen Resonanzboden, das uns erklärt, wieso das Daniel hier einen Widder sieht. Also es steht für Persien, es steht aber auch für dämonische Mächte und für Mächtige. Okay? Und dann wird Daniels Blick nach Westen gerichtet und von dort kam ein Ziegenbock. In Vers 5. Von Westen kam ein Ziegenbock über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und zwischen seinen Augen hatte der Ziegenbock ein ansehnliches Horn. Und er kam auf den Widder mit den zwei Hörnern zu, den ich vor dem Kanal hatte stehen sehen, und mit grimmiger Wucht rannte er gegen ihn an. Und ich sah, wie er den Widder erreichte und er war erbittert gegen ihn und stieß den Widder und zerbrach ihm die beiden Hörner, und der Widder hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und es gab niemanden, der den Widder aus seiner Hand rettete. Und der Ziegenbock tat über die Maßen groß. Doch als er stark geworden war, wurde das große Horn abgebrochen, und an seiner Stelle wuchsen vier Ansehnliche in die vier Winde des Himmels. Gut. In Vers 21 wird uns erklärt, der langhaarige Ziegenbock ist der König von Javan oder von Griechenland, je nach Übersetzung. Im heutigen Hebräisch, selbst im modernen Hebrit, ist Javan immer noch der Name für Griechenland. Also Javan, wenn du das in der Bibel hast, das steht für Griechenland. Und wie gesagt, Alexander der Große erobert in nur 7 Jahren, das müssen wir sich mal geben, der hat 7 Jahre gebraucht und hat erobert Kleinasien, Syrien, Palästina, Ägypten, das Zweistromland, Medien, Persien, Afghanistan und Indien. Okay? Ich habe irgendwo eine Karte, glaube ich. Ach so, da sind wir bei Susa noch, das zeige ich euch noch schnell, ne? Das sind die Paläste in Susa, da hat man einiges ausgebuddelt und konnte das rekonstruieren. Da waren auch solche Viecher an den, auf den Fliesen, an den Wänden oder an den Verzierungen oben, an den Kapitälen da. Ganz, ganz wüde Viecher auch, gell? Okay. So, das ist das Reich, das Alexander der Große in 7 Jahren erobert. Ja. Nicht schlecht, oder? Ziemlich viel. Aber so schnell der Aufstieg war, so schnell kam auch der Zerfall. Alexander stirbt, als er 32 Jahre alt ist, auf dem Rückweg nach Griechenland. Da stirbt er in Babel an Malaria. Der ist nicht am Kriegsfall gestorben, sondern er hat sich Malaria eingefangen. Und er stirbt irgendwo da in der Nähe von Babel. So, das war 323 stirbt er. Nach dem Tod Alexanders kämpfen jetzt seine Generäle und Nachfolger um das Erbe. Klar, ne? Wer soll das jetzt übernehmen? Und da geht das Gerangel erst recht los. Und in der Schlacht bei Ipsos 301 bilden sich 4 große getrennte Königreiche. Und in Anlehnung an das Griechische nennt man sie Diadochenreiche. Die Diadochenreiche, also die in alle 4 Himmelsrichtungen gehen. 4 Königreiche werden aus einer Nation auftreten, aber nicht in seiner Stärke. Und in der letzten Zeit ihrer Königsherrschaft, wenn die, die Unrecht tun, das Maß voll gemacht haben, wird ein König auftreten mit hartem Angesicht und erfahren im Betrügen. Und seine Macht ist gewaltig und so weiter. So, was entsteht hier? Das machen wir jetzt noch ein bisschen. Es entstehen 4 Reiche. Kassander ist im Westen, die Mazedonier. Ja? Dann Lysimachus übernimmt Kleinasien und Thrakien. Das ist das Orange da. Okay. Dann die Seleukiden, das ist der Osten. Das heißt Syrien und der ganze Osten, das ist ein Riesenreich, das sind eigentlich so ein bisschen die Erben der Babylonier, der Meder und der Perser. Ne? Und im Süden das Blaue, das sind die Ptolemäer, die ägyptischen Könige. Okay? Also ich weiß, es ist viel Geschichte, aber wir kommen dann schon auf den Punkt. Die Seleukiden und die Ptolemäer sollten in der weiteren Geschichte noch eine große Rolle spielen. Warum? Nein, wir haben wieder diesen fruchtbaren Halbmond. Und wo müssen sie durch? Immer über das kleine Juda. Und dort ist immer der Knatsch. Und wisst ihr, wo die Straßen sich alle kreuzen? In Megiddo. In der Ebene von Megiddo. Da kommt man vom Osten, vom Norden und vom Süden. Und da gibt es einen Hügel. Und der Hügel heißt auf Hebräisch Har. Und der Hügel von Megiddo heißt Har Megiddo. Und weil das die schlauen Griechen nicht übersetzen konnten, haben sie Harmageddon draus gemacht. Okay? Klingelt irgendwas? So. Und wenn einer, der dort wohnt, gefragt wird, wo gibt es ständig Krieg, sagt er, das weiß ich ganz genau, beim Har Megiddo. Dort knatscht es immer, weil dort immer alle vorbeikommen. Da hat übrigens schon Salomo eine Riesenfestung hingebaut. Davor waren auch schon, aber Salomo hat sie extrem befestigt. Kann man sie heute noch anschauen, ist spannend. War vor jetzt knapp ein Jahr, waren wir dort. Es ist wieder recht gut ausbuddelt, ist recht spannend zum Sehen. Okay? Es passiert dann was, also das ganze Reich da im Osten, das zerfleddert noch ein bisschen mehr, aber das, was ziemlich bleibt, ist hier in der Mitte die Ptolemäer und die Seleukiden. Weil das ist das kleine Horn, dort spielt sich's dann so richtig ab. Ist der Vers 9 und die Verse 23 bis 26. Der Vers 9, aus einem von ihnen kam ein Horn hervor aus dem Kleinsten und es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und wenn es heißt gegen die Zierde, dann ist immer Israel damit gemeint. Und in den Versen 23 bis 26 haben wir auch schon gesehen, und in der letzten Zeit ihrer Königsherrschaft, wenn die, die Unrecht tun, das Maß vollgemacht haben, wird ein König auftreten mit hartem Angesicht und erfahren im Betrügen. Und seine Macht ist gewaltig, doch nicht aus eigener Kraft. Und in unglaublichem Ausmaß wird er Vernichtung bringen. Und er wird Erfolg haben. Und wenn er etwas unternimmt und Gewaltige und ein Volk von Heiligen, wird er vernichten. Und dank seines Verstands und mit hinterlistiger Hand wird er Erfolg haben und in seinem Herzen wird er groß tun. Und während Sorglosigkeit herrscht, wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er auftreten. Aber ohne dass Hand angelegt würde, wird er zerbrochen. Okay. So, Satz noch auf Sendung. Dieses Reich, dieses Horn reicht bis zum Heer des Himmels oder bis zur Zierde. Und das ist Juda gemeint. Und da lesen wir was in Vers 23, das ist auch eine spannende Sache. In Vers 23, wenn der wird kommen, wenn die, die Unrecht tun, das Maß voll gemacht haben, wird ein König auftreten. So, wer sind die, die Unrecht tun? Und wir wissen heute aus der Geschichte, dass die jüdische Führungsschicht in der damaligen Zeit sich so der hellenistischen Kultur, dieser griechischen Kultur angepasst haben, dass dann das ganze Fass zum Überlaufen hat bringen lassen. Die Priester liefen nackt im Stadion, im griechischen Stadion, um die Wette. Also wer das weiß, die griechischen Sportkämpfer, die Gymnasiasten, was heißt denn Gymnazo? Nackt. Ja, die Sportler waren nackt. Die Wettläufe, das waren ziemlich schnittige Anzüge, ja, das kannst du gar nicht so schnell machen. Und die Priesterschicht, sogar die oberste Priesterschicht hat da mitgemacht. Sie haben sich ein Stadion errichten lassen mitten in Jerusalem und haben da mitgemacht. In gebildeten, wie sagt man, die haben so Gesprächszirkel gemacht, ne? Und da haben sie Schweinefleisch gegessen. Sie wollten dabei sein und sie machten dann einen Nichtpriester, den Menelaos. Ja? Und es war immer ganz klar, dass der hohe Priester nur einer sein kann, der aus dem Geschlecht Aarons kam. Der musste ein Levit sein, ein Kohen. Und sie haben sich gesagt, das ist eh alles wurscht, den setzen wir 171 vor Christus zum Hohepriester ein. Und genau in dieser Zeit taucht Antiochus Epiphanes auf und überrennt Israel. Dieser Epiphanes, er kommt durch Machtintrigen an die Herrschaft. Er ist extremst gewieft. Der war weder ein Thronfolger noch sonst was. Der hat sich einfach an die Macht geputscht. Der Kerl war so hinterlistig, dass er alle austrickst hat. Und kam dann an die Macht. Und er bezeichnet sich als Antiochus der vierte Epiphanes. Was heißt Epiphanes? Weißt du das wer? Die Erscheinung. Gemeint ist der erschienene Gott. Ja? Und hier haben wir Münzen. Also hier geht es immer wieder rund. Ja, das hatten wir schon. Hier haben wir Münzen, die er hat prägen lassen. Antiochus, der erschienene Gott, der Siegreiche. Auf Griechisch Antiochoi, Theoi, also Theoi ist Gott, Theos ist Gott, Epiphanoi, Nikephoroi. Nike habt ihr schon mal gehört, oder? Also das ist Siegen, Nikea. Siegen. Also Antiochus, der erschienene Gott, der Siegreiche, der taucht jetzt auf. So, und jetzt machen wir eine Pause, weil was der alles aufgeführt hat, das verkraften wir erst nach der Pause. Was ich euch schon mal kurz sage, ist, es hat irgendetwas damit zu tun und das ist Chanukka. Okay? Aber da machen wir nachher weiter. Sorry für die viele Geschichte, jetzt können wir es bündeln.